Literatur am Feiertag. Eine Sendung von Roland Knie.
Mein Herz ist schwer, die Kasse ist leer und fühlen wird's ja sie nimmer mehr.
Der Wiener Schriftsteller Herbert Pirker, vor 75 Jahren im 3. Bezirk geboren, akademisch ausgebildeter Musiker, war jahrzehntelang in Brotberufen im Sparkassen- und Verlagsbereich tätig, bevor er mit dem Schreiben erfolgreich genug war, um freier Autor zu werden. Ein gewisses Nahverhältnis zum Journalismus war neben den Musikstudien auch immer da. Ein zunächst eher fruchtloses Verhältnis.
Journalistische Karriere habe ich überhaupt keine gemacht. Ich bin dann sehr schwer krank geworden und somit musste ich auch das Studium aufgeben. Ich habe wollen auf Theaterwissenschaft und Musikwissenschaft umsatteln. Musik überhaupt deshalb, weil ich musikalisch sehr gut vorgebildet bin. Ich habe beim Professor Dichler in der damals noch Akademie genannten Hochschule für Musik Klavier gelernt und beim Professor Walter habe ich Orgel studiert. Und da wollte ich dazu auch Musikwissenschaft studieren auf der Uni, aber dazu ist es nicht mehr gekommen, weil ich sehr, sehr schwer krank wurde, 2 Jahre lang. Und dann war eigentlich die Idee zu studieren vorbei und dann habe ich einen ganz fürchterlichen Beruf ergriffen. Ich wurde Sparkassenangestellter.
Ich gehe an der Bank vorbei und denke, was gerade irgendwo geraucht. Wie war das, wenn man einen Banküberfall macht? Und der tät sogar gelingen. Tät ich dann vor Freude die Bundeshymne singen?
Vom Sparkassenverband war es nicht allzu weit zu den ersten Schulfunksendungen, wie das damals noch hieß. Dann folgten Hörspiele und auch etliche Arbeiten für das Fernsehen.
Dann bin ich draufgekommen, dass ich auch schreiben kann.
In diesem Bewusstsein näherte sich der künftige Dichter dem Bücherwesen. Er wurde Werbeleiter im österreichischen Bundesverlag für immerhin 10 Jahre. Das war die letzte brotberufliche Station. Das Schreiben von Wiener Dialektgedichten blieb einstweilen noch Liebhaberei, bis durch einen original wienerischen, schlamperten Zufall ein erstes Buch daraus wurde. Herbert Pirker näherte sich nun zum zweiten Mal dem Tageszeitungsgeschäft, aber als Dichtersmann für den täglichen Gemütsbedarf und bewies ausgerechnet bei 2 Massenblättern, dass das auch mit Charakter geht. Von da an sind seine Dialektminiaturen und dichterischen Veduten aus Wien zu Markenartikeln geworden, von ganz eigenständigem Reiz und mit einem sehr subtilen kritischen Anspruch, der nichts aushebeln und niemanden mit dem Brecheisen überzeugen will, sondern nur eindringlich abbilden, in Sprachaquarell gewissermaßen. Die Pirker-Schöpfungen kommen auch ganz ohne Kostüm und Maske aus, ohne Fiaker und ohne Wäschermädeln, von der guten alten Zeit gar nicht zu reden.
Ich habe immer eine gewisse Abneigung dagegen, wenn jemand zu mir sagt, dass ich in Mundart dichte. Es erinnert mich immer an ein kleines Häuserl, das ist sehr herzig, es hat Pelargonien am Fenster und ein Bankerl vor der Tür und da sitzt ein Mann Und der hat ein Hirderl auf mit ein paar Abzeichen und ein Gamsbart drauf. Und ein Pfeiferl hat er im Mund. Und vor seinem Bankerl steht auch noch ein kleines Tischerl. Und da hat er ein paar so Bücherln drauf. Und das ist immer meine große Angst, als Mundartdichter so mit dem Hirderl und mit dem Pfeiferl im Mund vorgestellt zu werden. Wer mich nicht kennt, sagt vielleicht, naja, das ist so einer. Ne?
Na gut, ich lasse die Bank in Ruhe und wer halt mit der leeren Kasse irgendwie weiterleben, irgendwie weiterleben, weiterleben, irgendwie weiterleben, weiterleben.
Das ist ein Trost. Wenn es eine traurige Sache ist, dann ist es ein Trost. Und wenn es was Lustiges ist, ja. Auf jeden Fall sind das Widerspiegelungen des Alltags und die machen, glaube ich, schon auch einen Teil des Erfolgs aus.
Die heiligen drei König waren in Wirklichkeit Weise aus dem Morgenland. Heutzutage sind sie Gräschelsammler. Das ist zwar auch gescheit, aber wo die Weisheit geblieben ist, das weiß keiner. Im Morgenland jedenfalls nicht. Im Abendland auch nicht. Sie ist verloren gegangen. Aber man sollte das Suchen nicht aufgeben. Irgendeiner ist ja allerweil dabei, der gescheiter ist und der weiß, wie es damals mit dem Auto aus dem Schnee gekommen warst oder wie man Schinakel fährt oder dass die Elektriker lauter Bücher sind oder wie man noch schneller am Mond fliegt oder wie die kleinen Mandeln im Fernsehapparat reinkommen. Aber wenn du dich fragst, wie es der Gemeindewarnung kriegst, weiß er es auch nicht.
Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, absolut, und sei es noch so hoch bezahlt, nichts zu schreiben, wenn mich eine Zeitung darum bittet, was gegen meine Meinung ist. Ich kann darauf verzichten, etwas zu schreiben, was meine Meinung ist, aber ich kann nicht gegen meine Meinung schreiben.
Lern dich lieber nicht an, ans Kleine. Weil, vielleicht bricht es an. Auch wenn es nur so stark ist, das Kleine. Weil, das stärkste Kleine bricht einmal an. Könnte sein, grad, wenn's dich anlangst.
Ich will weder mich prostituieren vor dem Leser, dass es nur ja versteht, noch möchte ich allzu geschwollen sein, dass es eben nicht versteht, was ich da schreibe, sondern ich möchte ich bleiben beim Schreiben und da hapert es ein bisschen manches Mal mit der Frage, wie drücke ich es aus. Also da gibt es dann eben schon manche Stunden, wo das Blattelpapier von mir weiß bleibt.
Gut, ja, ein Garten ist was Schönes eigentlich, mit einem Häuserl drauf und mit einem Swimmingpool aus Plastik und mit ein paar Rabatteln für einen eigenen Spinat und für Ananas und einen Knofe. Und mit zwei, drei Zwetschgenbaum, aber schau, andererseits, vor lauter Brennnessel ausreißen und Marmelade einkochen, kommst überhaupt nimmer ins Gänsehäufe oder noch Kauerle. Ist das ein Leben?
Ich schreibe sehr gerne in Hochsprache. Ich habe meine Hörspiele im ORF in Hochsprache geschrieben und meine Fernsehspiele. Und jetzt gerade bin ich dabei, ein Buch zu schreiben und das wird in Hochsprache sein. Ich bin ja neugierig, man hat mich so in die Dialektecke gedrängt. Ich tue das nicht ungern, ich schreibe sehr gerne im Dialekt. Aber jetzt ist mir nach Hochsprache und es ist auch ganz was anderes als bisher. Und ich bin neugierig, ob man das von mir überhaupt akzeptiert. Deutsch zu sprechen und Deutsch zu schreiben ist gar nicht so leicht. Viele glauben es ja, und wenn man heute die Zeitung liest, dann sieht man, dass es immer noch viele nur glauben.
In der Schule lauter Einser, aber im Leben ein Versager. Da hörst du Leute lachen. In der Schule lauter Fleck, aber im Lehmer Kaiser. Da hörst du Leute boschen. In der Schule lauter Fleck und im Lehmer Trottel. Da hörst du Leute wispeln. In der Schule lauter Einser und im Lehmer erfolgreich. Da hörst du Leute sagen, man soll den Tag nicht vorm Abend loben. Manches Mal hat der Papa so Gedanken und er sagt zur Mama, Mama sagt er, Mama, was tust du machen, wenn ich jetzt einen Fernsehapparat nehme und ihm durchs zugemachte Fenster haut? Oder in Radio. Oder in Fernsehapparat mitsamt in Radio. Und in Gummibamm noch dazu. Was tust du machen, Mama? Darauf ist die Mama eine Weile still. Und dann sagt die Mama, geh, die hat's wieder einmal. Nimm dir ein Bier. Und dann schaut er ein bisschen deppert, der Papa. Ein Wengel nur, wenn's schneiden geht. Ein ganz kleines Wengel, nicht so viel. Wie zum Beispiel bei den Dichtern in ihren Weihnachtsgeschichten, wo die Bäume schon fast abbrechen vor lauter Schnee und wo man die Hand nicht mehr sieht vor die Augen vor lauter Schneeflocken und wo man den Weg nicht findet, weil alles verwahrt ist und zugeschneit. Und wo die Dichter ganz verzückt sind von der weißen Pracht und wo die Engel bei so einem Wetter in ihren kurzen Hemdern umeinander fliegen müssen und sie todsicher einen Blasenkatar holen, der sich gewaschen hat, sodass eine Katastrophe die andere gleich mitbringt. Wie in die Heimatfilme, wo die Leute nicht aus ihren Häusern rauskommen, weil sie eingeschneibt sind. Nein, nur ein bisschen, wenn es schneiden wird. Was heißt schneiden? Schneiweln. Hier und da ein Fluckel, sodass alles leicht anzuckert ist. Als wäre ein Kugelupf, wo man die braune Rinden noch durchsicht. So, wenn es schneiweln tät. Aber nur dann, da die mit zum Schneeschaufeln mögen.
Der Wiener Dialekt war in meinem Elternhaus verpönt. Wenn ich aus der Schule irgendein Dialektwort mitgebracht habe, dann ist zwar nicht der Watschenbaum umgefallen, ich habe mein Leben lang keine Watschen von meinen Eltern bekommen, aber es war immer nahe dran. Also dieses Wort habe ich nicht zu verwenden. Und mir hat aber der Dialekt gefallen und ich habe mir das immer gemerkt, auch weil ich drauf gekommen bin, dass man im Dialekt sehr vieles besser sagen kann als in der Hochsprache. Ich halte die Hochsprache ja für eine Art Esperanto, damit sie die Wiener auch mit den Vorarlbergern verständigen können und mit den Berlinern und mit den Kölnern. Und daher gefällt mir der Wiener Dialekt. Mein Nachteil ist natürlich, dass meine Bücher kaum jemals ins Japanische übersetzt werden. Aber das schon nicht nur wegen der Ausdrucksweise, sondern auch wegen der Mentalität.
Ein einziges Mal. Ein Zahn an der untersten Dose von einer Zwetschgenkompott-Konservenpyramide.
fast alle Deutschen meinen, sie sprechen Hochdeutsch. Und ich glaube, das tun sie nur deshalb, weil ihnen dieses dumpfe A, also das O, abgeht. Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, aber besonders an dem A, glaube ich, liegt es. Ich glaube, ich kenne keinen Deutschen, ich kenne sehr viele Deutsche, der nicht meint, er spreche tatsächlich Hochdeutsch. Und das tun die Burschen bitte nicht. Die Österreicher fallen in Ohnmacht, wenn sie die Deutschen hören, weil die ja alle so gut Deutsch sprechen. Und das stimmt eben einfach nicht. Ne? Die reden jeder ihren Dialekt.
Se sanato, fragt mich überrascht der Herr Bumesl beim Heirigen. Se sanato, fragt er, der Herr Bumesl. Wohlgemerkt, er fragt, se sanato. Darauf habe ich nichts gesagt, weil auf so eine Predifrage sage ich nichts. Er sieht ja, dass ich da bin. Und was soll das sagen? Beleidigt wurde er. Der Herr Bumesl. Das nächste Mal, wenn mich einer fragt, se sanato, sag ich nein. Wenn es einen gibt, der einen Ekelkäs fabriziert, der gehört in die Wurst. Wenn es einen gibt, der einen Ekelkäs ist, der gehört kaut. Wenn's aber einen gibt, der mir an Ekelkäs aufwort, na, daran will ich gar nicht denken.
Ich erwarte mir vom Leser oder vom Hörer, dass er zumindest lacht oder vielleicht sogar etwas repliziert. Und mir liegt aber noch was anderes an dem Ganzen. Stell mit Schaudern fest, dass viele, viele Wiener Ausdrücke langsam aussterben. Und ich kann nicht verstehen, warum man so gern diese Anglizismen verwendet, wo wir doch so gute und schöne Ausdrücke haben. Also wenn ich jetzt immer zuhöre, irgendwas ist cool, dann hätten wir in Wien, ich glaube, dafür 20 Ausdrücke, von Leiwand bis Glas bis Labradute und was weiß der Teufel, was alles. Und keiner verwendet es und keiner ist sich dessen bewusst, dass er damit ja eigentlich seine Identität verleugnet. Ich glaube nicht, dass irgendein Amerikaner oder Engländer sagen würde, nur dazu, wo cool ja ein blödes Beispiel ist, weil das Wort cool im Englischen ja ganz was anderes heißt. So wie das Handy, ist das so ein deutsch gemachtes englisches Wort. Dass irgendjemandem in England einfallen würde, zu sagen, that's glass.
Ah, Erdäpfelsalat ohne Zwiebel schmeckt noch nichts. Es ist, sagen wir es ehrlich, ein Schaß. Nein, man kann ihn nicht essen. Ein Erdäpfelsalat mit Zwiebel schmeckt herrlich. Aber nachher, sagen wir es ehrlich, der Schaß. Nein, man kann ihn nicht essen. Kein Mensch hat eine Ahnung, wie gern ich einen Erdäpfelsalat hätte. Aber siehst du, so oder so, ich kann ihn nicht essen. Stiegen sollen's, denkt sie der Herr Wesseli. Wenn's mir die zwei letzten Stiegen Apfelstrudel auch noch wegfressen, da sticken. Und er sagt zu seinem Besuch, greifen's doch zu, es freut mich, wenn's ihnen schmeckt. Es Taschel. Bei der Urania steigt eine Dame in Ringwogen und setzt sie genau vis-à-vis vom Herrn Dorschak. Bei der Bussparkasse macht die Dame ihr Handtaschel auf, nimmt ein Brünfutteral raus, macht das Handtaschel zu, macht das Brünfutteral auf, nimmt die Brün raus, macht das Brünfutteral zu, macht das Handtaschel auf, gibt das Brünfutteral rein, macht das Handtaschel zu, setzt sie die Brün auf und schaut sie den Stadtpark an. Dann nimmt die Dame die Brün oben, macht das Handtaschel auf, nimmt das Brünfutteral aus, macht das Handtaschel zu, macht das Brünfutteral auf, gibt die Brün eine, macht das Brünfutteral zu, macht das Handtaschel auf, gibt das Brünfutteral eine und macht das Handtaschel zu. Am Schwarzenbergplatz macht die Dame ihr Handtaschel auf, nimmt das Brünfutteral aus, macht das Handtaschel zu, macht das Brünfutteral auf, nimmt die Brün aus, macht das Brünfutteral zu, macht das Handtaschel auf, gibt das Brünfutteral eine, macht das Handtaschel zu, setzt sie die Brün auf und schaut sie die Oper an. Dann nimmt die Dame die Brün Owe, macht das Handtaschel auf, nimmt das Brünfutteral aus, macht das Handtaschel zu, macht das Brünfutteral auf, gibt die Brün eine, macht das Brünfutteral zu, macht das Handtaschel auf, gibt das Brünfutteral eine und macht das Handtaschel zu. Bei der Bellaria macht die Dame ihr Handtaschel auf, nimmt das Brünfutteral aus, macht das Handtaschel zu, macht das Brünfutteral auf, nimmt die Brün aus, macht das Brünfutteral zu, macht das Handtaschel auf, gibt das Brünfutteral eine, macht das Handtaschel zu und setzt sie die Brün auf und schaut sie das Parlament an. Dann nimmt die Dame die Brün auf, macht das Handtaschel auf, nimmt das Brünfutteral aus, macht das Handtaschel zu, macht das Brünfutteral auf, gibt die Brün eine, macht das Brünfutteral zu, macht das Handtaschel auf, gibt das Brünfutteral eine und macht das Handtaschel zu. Und wie die Dame bei der Votivkirchen ihr Handtaschel aufmacht, genau in dem Moment hat den Herrn Dorschak, der schon ganz rot im Gesicht war und der in den Ringwogen vis-à-vis von der Dame gesessen ist, der Schlag getroffen. Wegen nix. Und wieder nichts.
Schottentor, U-Bahn, Kurzstreckengrenze, umsteigen zu den Linien U2, 37.
Gib mir's ein Beutel.
Blitzwich.
Hans Weigel war der Erste, der das erste Buch von mir rezensiert hat in der Furche. Und er hat es aber sowas von hinreißend gut rezensiert, dass ich damals knapp vor dem Größenwahn gestanden bin. Hans Weigel war wirklich ein Freund und ich habe ihn immer wieder zu Rate gezogen, wenn ich irgendwo im Unsicheren war. Und ich habe dann auch, er hat da das Buch Die Leiden der jungen Wörter herausgebracht. Ich habe es gelesen, habe ihn angerufen und habe gesagt, aber da fehlt ja viel. Hat er gesagt, wenn Sie meinen, dann schreiben Sie einen Anhang. Und dann habe ich einen Anhang geschrieben und der ist auch als Anhang dann erschienen und ich glaube, er ist dann auch integriert worden in die dritte oder vierte Auflage, dieser Anhang. Also ich bin sehr stolz. Ich habe eine Koproduktion mit dem Hans Weigel gemacht und ich habe vom Hans Weigel unglaublich viel profitiert und ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Als er schon ganz, ganz schlecht beieinander war und eigentlich knapp vor dem Tod war, hat er mich einmal angerufen. Wir hatten ein telefonisches, sehr liebes Gespräch. Und während des Gespräches hat er mir gesagt, kommst du irgendwann in den nächsten Tagen zu mir auf einen Kaffee? Und ich habe darauf die Antwort gegeben, Herr Weigel, ich nehme Ihre Einladung für bare Münze. Und daraufhin hat er nichts anderes gesagt als. Und das war tatsächlich das letzte Wort, das er zu mir gesagt hat.
Aller Söhn, die Toten, von denen wir glauben, dass wir sie jetzt besuchen, draußen am Zentral oder am Meidlinger oder am Utterkringer oder am Neustifter Friedhof, die Toten sind in Wirklichkeit dauernd rund um uns. Also fahren sie halt mit, außer am Zentral oder am Meidling oder am Utterkring oder am Neustifter Friedhof. Und auf den Ort kommen sie auch ein bisschen auf die Luft. Auf das Essen vom Wirten fuhren auf der Ecken kriege ich jedes Mal die Scheißerei. Andererseits, so einen Gespritzten wie bei ihm kannst du suchen. Aus dem Zwiespalt hilft da kein Herrgott. Von den Sachen, die du heute in einem Kolonia-Kiebe findest, könnt ein ganz Waisenhaus leben. Aber glaubst du, die täten sie es holen?
Ich habe zu meinem Vergnügen, zu meinem eigenen Jux, Gedichte im Wiener Dialekt geschrieben. Die habe ich aber wirklich nur für die Leute, wie man so schön sagt, geschrieben und habe nie im Leben daran gedacht, dass man die jemals veröffentlicht oder dass da irgendjemand daran Gefallen finden wird. Und eines Tages, ich habe jeden Monat ein Feuilleton fürs Wiener Journal geschrieben, das vom Jörg Mauthe herausgegebene Wiener Journal. Und da gab es natürlich einen Redaktionsschluss und den habe ich einmal versäumt. Ich habe einfach vergessen, mein Feuilleton zu schreiben. Und da hat mich der zuständige Chefredakteur, der David Axmann, angerufen und hat gesagt, Herr Pirker, was ist mit dem Manuskript? Und gesagt, um Gottes Willen, ich habe keins. Und er hat gesagt, ja, aber morgen ist Redaktionsschluss. Geht sich das aus? Habe ich gesagt, ich glaube nicht, ich habe ziemlich viel zu tun. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Der ist mir einfach ad hoc zugeflogen. Ich habe in der Lade einige Gedichte im Wiener Dialekt. Und da Ihre Zeitschrift ja Wiener Journal heißt, wäre das vielleicht einmal gar nicht so dumm, Wiener Dialekt-Gedichte zu bringen. Und er hat gesagt, bringen Sie mir das. Ich werde schauen, ob es gut sind. Und er hat eine Seite mit meinen Wiener Gedichten gebracht. Und jetzt kommt was, das hört sich auch wie eine selber gestrickte Anekdote, aber es stimmt. Ich war wenige Tage später, als dann das Wiener Journal erschienen war, in der Redaktion und es ist buchstäblich das Telefon heiß gelaufen, weil alle Leser wissen wollten, aus welchem Buch sind denn diese Wiener Gedichte. Sie waren aber aus keinem Buch. Und da hat mich dann der Jörg Mauthe gefragt, haben Sie da mehr davon? Und da habe ich, ja, so gesagt, so um die 80 habe ich. Na, da geht sich ein Buch aus, da machen wir ein Buch. Und er hatte ja auch die Edition Atelier gegründet. Und wenige Monate später kam mein erstes Buch heraus und das hat geheißen Im Wirtshaus auf der Gossen und daheim. Der Titel ist zwar sehr sperrig und lang, aber er hat sich durchgesetzt und das Buch hatte an die fünf Auflagen. Was ich zum Wienerischen noch sagen möchte, ist, ich verehre diesen Dialekt so, weil er unter anderem nicht immer, aber sehr präzise ist. Und was mir auch sehr gefällt, ist, dass das Wienerische die derzeitigen verbalen Auswüchse der Emanzipation völlig negiert. Ich kenne ein altes wienerisches Lied, da heißt auf dem Großer schwingt die Schwiegermutter als ein Rosser. Und das abgesehen davon, dass das eine Konstruktion ist, die aus dem Lateinischen ist, ich glaube, es ist ein Prädikatsnomen, wenn ich nicht irre, als ein Nasser. Da negiert der Wiener, dass die Schwiegermutter ja weiblich ist und sagt als ein Rosser. Also müsste er sagen als ein Nosse. Das macht er aber auch nicht, weil sich vielleicht als ein Nosser auf Wasser reimt, das reimt es wie. Die Schwiegermutter kennt genauso gut als ein Nosser bei der Tür hereinkommen oder wie der berühmte betrunkene Mann am Abend oder in der Nacht als ein Angesoffener. Das sind also diese Prädikatsnomen, die der Wiener aus dem Lateinischen sich offensichtlich entwendet hat.
Wenn ich heute in die Trafik gehe und mir Briefmarken kaufe, und es ist gar nicht irgendwas Lustiges in der Luft, aber trotzdem, es rennt der Schmäh. Irgendetwas, was man sagt, wird einem beantwortet in derselben Mentalität, die man selber hat.
Unser Hausmeister hat mir vorige Woche gesagt, dass er jetzt bald in Pension gehen wird. Na, dann werden wir halt auch so einen Gastarbeiter kriegen als Hausbesucher. Der wird auch alles von den Leuten wissen, wie der jetzige. Aber weiter erzählen wird er es nicht können in seiner Sprache. Ich wette, die Haslinger vom zweiten Stock lernt dann Türkisch.
Ich glaube wirklich, dass es eine Stärke ist von mir. Also ich finde nicht, dass ich in einer Dialektecke bin. Ich finde den Dialekt eben so wichtig, dass das einfach unter die Leute... Er muss erhalten bleiben und er muss einfach fortleben, solange es nur möglich ist, wenn auch sehr viele Wörter mittlerweile schon wieder ausgestürmt sind. Aber soweit man das nur kann, sollte man ihn erhalten.
In früher Jahren bei der Marienblie in der Wachau.
Ich schreibe mit Vorliebe in der phonetischen Schreibweise. Diese phonetische Schreibweise ist von mir überzeugt, verwendet, nicht um wieder einen Spaß zu erzeugen, sondern weil ich, wenn da steht Marillen und in Wirklichkeit sagt man aber im Wienerischen Marün, dann muss ich Marün schreiben. Und dann schreibe ich eben M-A-R-Ü-N und komischerweise tun sich da manche Leute schwer, obwohl sie es genauso aussprechen, aber wenn sie es so lesen, dann tun sie sich schwer. Und ich schreibe auch Tunnel. Erstens einmal schreibe ich nicht Tunnel, aber ich habe festgestellt, dass der Duden sogar das Tunnel erlaubt. Das ist dann auch mit Doppel-L und einem N geschrieben, weil das Tunnel mit Doppel-N und einem L geschrieben ist. Beides ist auch im Hochdeutschen erlaubt. Aber wenn ich Tunnel auf Wienerisch schreibe, dann wird das einmal mit einem weichen D geschrieben. Dann kommt das U, das N und dann kommt sogar ein Doppel-Ö, weil das so lang ist, Tunnel.
Bei der Marienblie in der Wachau, in Sommer beim Boden im Bürtschach, im Herbst bei der Klangwolken in Linz, im Winter beim Skifahren in Hintertux, schleiche ich mich manchmal zu einem Telefonhäusl und will ein Null und drei Zwarer, sonst nix. Und dann höre ein paar Sekunden noch Werner eine. Thank you. in der Kredenz, in einem unauffälligen Kaffeeheferl, ist das Klargeld. Und ein paar 20er liegen daneben. Ein Wäschkosten unter der untersten Unterhosen sind die Sparkassenbierchen und die Zedeln mit den Losungswerten. In einem alten Ohlschauerschachtel in der Bezeiglot im Kabinett sind die silbernen 25er und die 18.000er sind hinter der Sesselleisten, wo der Spanteppich am Bugel macht. Das ist alles geheim. Das wissen in Wern nur die Hausfrauen und die Einbrecher. In der Schreibtischlot liegen die Golddukaten, die mir der Papa zu jedem Geburtstag geschenkt hat. In einem Schachtel links drin, die Golddukaten, die mir der Papa geschenkt hat. Und wo er allweil gesagt hat, Golddukaten sind eine gute Anlage für später, wenn es mir einmal schlecht geht. Jetzt ging es mir gerade schlecht. Und ich denke an die Golddukaten im Schachtel in der Schreibtischlot, die mir der Papa zu jedem Geburtstag geschenkt hat, als Anlag, wenn es mir einmal schlecht geht. Aber die Golddukaten bleiben drin, im Schachtel in der Schreibtischlot. Trinkgeld. Stimmt schon, sagt der Herr Grinsteil zum Kölner, wie er ihm, der die Rechnung über 23,90 Euro bringt und gibt ihm 24. Stimmt schon. Nächstes Mal, wenn er wiederkommt, der Herr Grinsteil, spuckt ihm der Kölner draußen in der Kugel in Suppen. Es ist schon blöd, dass er das nicht weiß, der Herr Grinsteil.
Meine Gedichte reimen sich ganz selten und leben als Gedicht nur von dem Umstand, dass etwas nur dann Gedicht heißt, wenn es ein Gedanke in verdichteter Form ist. Ich habe irgendwann mal gehört, dass die meisten Wiener, ich glaube so an die 90%, ein Gedicht nur dann anerkennen, wenn es sich reimt, dann ist es ein Gedicht. Und meine Gedichte reimen sich so in der Regel nicht, aber sie sind, wie ich höre und wie ich selber feststellen muss, rhythmisch und musikalisch. Bewusst gemacht hat mir das erst die Inge Konradi, die sehr viele von meinen Dingen gelesen hat. Und die hat einmal gesagt, also ihre Gedichte sind sowas von rhythmisch und musikalisch. Und mir ist das also eigentlich erst im Nachhinein aufgefallen, dass das stimmt.
Ein Mörder ist ein Mörder. Auch wenn er zum Billa Eckhofen geht, auch wenn er am Häusl sitzt, auch wenn er schläft, auch wenn er sich ein Wimmel ausdruckt, auch wenn er einen Gespritzten trinkt, ein Mörder ist immer ein Mörder. Auch wenn er nicht so ausschaut wie ein Mörder. Vergiss das nicht. Die Mörder rennen nur so umeinander. Und wer weiß, du sitzt oder stehst gerade neben einem Mörder. Es muss ja nicht sein, aber aufpassen kann nicht schon.
freue mich sehr, dass mich meine Eltern Musik studieren haben lassen. Und ich profitiere davon bis zum heutigen Tag. Die Musikalität in meinen Gedichten ist dort, wo sie sich reimen, natürlich zwangsläufig da. Aber bei freien Rhythmen ist die Musikalität nicht so selbstverständlich. Und wie man mir allgemein versichert, ist die Musikalität in meinen Gedichten drinnen. Und dazu muss ich sagen, es bringt mich zurzeit fürchterlich auf, dass in der Schuldiskussion, die da jetzt so unbetarnt geführt wird, immer wieder verschiedene Gegenstände, Rechnen, Lesen, Mathematik, Rechnen und so weiter vorkommen. Aber kein Wort vorkommt von der Musik. Und die Politiker so tun, es sei Musik so ein Zierat, eine Floskel, die man hat oder die man aber auch nicht hat und die aber auf jeden Fall unnötig und unwichtig ist. Nun zitiere ich einerseits den Nicolas Anoncourt, der gesagt hat, Musik ist eine der Säulen der Kultur. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass Musikstudierende oder Musiklernende, das gilt schon für die Volksschüler, weitaus aufgeschlossener und empfänglicher sind für alle anderen Lehrgegenstände. Und ich zitiere da, es ist ein deutscher Innenminister gewesen, der ums Jahr 2000 herum gesagt hat, das ist der Herr Schilly gewesen, der gesagt hat, wer die Bedeutung der Musikschulen unterschätzt, gefährdet die innere Sicherheit.
Manchmal denke ich mir, wie denn das war, wenn ich einmal so richtig nachdenken tät. Nachdenken zum Beispiel, was ich alles aus Blödheit versammt hab. Oder was ich alles anders hätte machen müssen. Oder was ich alles anders sagen hätte können. Oder was ich alles tun hätte sollen. Oder was ich alles nicht tun hätte sollen. Und wie ich dadurch jetzt ganz anders dastehe. Wie war das, wenn ich über das alles nachdenken tät? Auf die Nacht zum Beispiel, wenn ich heimkomme aus der Hocken. Aber der Gefahr, dass ich nachdenke, kann ich jetzt mal leicht entgehen, weil dafür, dass man nicht nachdenkt, eigens davor haben sie ja das Fernsehen erfunden. Vor ein paar Tagen war in unserer Gassen ein Busserer mit zwei Autos. Ist zu entsehen, wie gleich die Leute zusammengerannt sind. Aber wie sie bemerkt haben, dass es keine Toten gibt, kein Blut, nicht einmal eine zerdrückte Nase, waren schnell wieder fort. Naja, ist ja klar. Die Menschen sind vom Fernsehen verwöhnt. Die Kameraleute. Die Kameraleute in die Krimi, die Gefraster, die drehen alles mit, was so passiert. Die filmen an jeden Raub, die machen Aufnahmen von an jeden Anschlag, die nehmen an jeden Überfall auf. Ja, sogar bei einem Mord sind sie oft schon früher dort und schauen zu, wie der Mörder seine Opfer angeragelt oder der schießt oder der sticht oder in den Swimmingpool da drängt. Aber helfen fällt ihnen nicht im Traum. Nur fotografieren dann so alles, die Kameraleute in die Krimi, die Gefraster. Dass das erlaubt ist. Alles in Ordnung. Es ist schon schön, dass heute alles so geregelt ist. Wenn ich zum Beispiel ein Städteflug nach Istanbul mache. Und wenn sie mich dort erschießen oder wenn ich dort in irgendeinen Terrorakt verwickelt werde und in die Luft gehe oder wenn ich dort nach dem Genuss von einer unbekannten Speise gar eingehe, dann wäre ich garantiert nicht in Istanbul begraben, sondern sie täten mich noch wären überführen lassen. Und ich komme bequem auf meinen geliebten Zentral. Das zahlt alles die Versicherung. Ich kann also beruhigt und mit einem sicheren Gefühl einsteigen in Flieger nach Istanbul. Der Bremenschütz Karli, die Kanzler Lilli, der Wörlinger Franz, der Böcher Toni, die Auböck Annemarie, die haben sich heute Vormittag alle am Arbeitsamt getroffen, weil sie vorige Woche Hockenstart geworden sind. Ein Installateurgesell, eine Sachbearbeiterin, ein Grafiker, ein Tapeziererkäuf, eine Könerin. Grüßt haben sie sich, ein bisschen gelacht haben sie auch, naja, Zeitung gelesen, Schmäh geführt und gewartet haben sie halt. Von 8 bis 12. Mit nur 70, 80 anderen, bis sie dran gekommen sind. Dann sind sie zu Hause gegangen. Und einer von ihnen wird sie vielleicht noch heute auf die Nacht ganz still haben dran. Die Elefanten in Schönbrunn träumen im Mai jede Nacht von Afrika. Und wirst dort durch die Savanne gehen und wirst dort die Pladeln von den Bäumen fressen und wirst dort in Sambesi baden und wirst dort ihre Kleinen aufziehen. Die Elefanten in Schönbrunn warten, dass der Mai wieder vergeht, damit's nicht jede Nacht von Afrika träumen muss. Wenn's in frühen Jahren im Park sitzt, alleine, und schaust so vor dich hin und siehst, wie es vorbeiging an die Malen und ihre Haberer, wie sie sich bei den Händen halten und sonst wo. Und wenn es dabei schon gegen das Siebene geht, kommst du auf einmal so blöd vor. Verlassen. Dann gehe ich lieber heim. Oder ins Wirtshaus. Um 9 ist die Milch anbrennt, um 10 ist der Kugelhub sitzen blieben, um 11 sind die Gnädeln zerfallen und um 12 war das Rindfleisch da hart. Aber das Ärgste ist um 1 passiert. Da ist der Dosenöffner-Abbruch. Der Maranebruder gibt und die kleinen gefeuerten Wurmchen in Starnitzel. Oben legt er zwei, drei Schöne drauf. Das ist jetzt mal dasselbe. Und ich kauf mir immer wieder Marane. Ich Trottel. Wasser aus der ersten Hochquellenwasserleitung. Das Wasser aus der zweiten Hochquellenwasserleitung. Das Wasser aus der dritten Hochquellenwasserleitung. Das Wasser aus der Lobau. Das Wasser aus der Mitterndorfer Senke. Die haben alle was Gemeinsames. Einen echten Werner hat's im Leben nicht einfallen, dass er's trinkt. Glaubst vielleicht, dass das ein Glück ist, wenn du den letzten Autobus noch erwischt? Oder dass das ein Glück ist, wenn du einen Sechser machst? Oder dass du ein Glück hast, wenn du den Haustürschlüssel findest, den du so lange gesucht hast? Nein. Das ist alles nicht wirklich ein Glück. Aber wenn einer verzweifelt an der Häuseltür bumpert und wenn du der bist, der schon drin sitzt, mein Lieber, das ist ein Glück.
Mir passiert es ja, wenn ich durch eine Gasse fahre, das habe ich jetzt schon öfters gesehen, es steht dort statt Bäckerei Backshop. Und dann lese ich Backshop, weil ich ja schon ganz Englisch bin. Und Backshop ist ein Blödsinn, also kann das nur Backshop heißen. Und dann gehe ich dort hinein und shoppe. Und früher haben sie nur die Ganseln geshoppt. Ne? Das, man geht überhaupt nicht mehr shoppen und nicht einkaufen heutzutage.
Die Autofahrer sind ja lauter Trotteln. Was wahr ist, wenn nämlich nur die Auto fahren dürften, die keine Trotteln sind, braucht man nicht einmal ein Bandofe. Das Pflaster könnten sie wieder aus den Straßen ausreißen und die Polizei könnte den behupfen und der Fitsche gogeln. Die Fußgänger sind bäs auf die Autofahrer. Die Autofahrer sind bäs auf die Radlfahrer. Die Radlfahrer sind bäs auf die Tramwayfahrer. Die Mopedfahrer sind bäs auf die Kinderwagelfahrer. Die Lastwagenfahrer sind bäs auf die Motorradlfahrer. Die Kinderwagelfahrer sind bäs auf die Mopedfahrer. Die Tramwayfahrer sind bäs auf die Lastwagenfahrer. Die Motorradlfahrer sind bäs auf die Fußgänger. Und alle miteinander hegen uns die Polizei. Ein Tram. Einmal ein Dreifach-Checkpot-Solo-Sechser machen und dann in Chef auf angespritzten einladen. Oder zwei. den Wienerwald. Wie ich vor 20 Jahren das erste Mal mit dem Fahrradl nach Laab im Wald gekommen bin, habe ich mich miert und söllig ins Gras gelegt. Aber die Ameisen haben mich bald vertrieben. 10 Jahre darauf war ich mit dem Roller und mit einer Decken auf der Wiesen. Aber aus dem Wald sind von den angestorbenen Bäumen die Uhrenschläfer zu mir gerollt. Und ich bin angepascht. Gestern war ich wieder dort, mit meinem BMW, auf derselben Stelle. Aber ich hab keinen Parkplatz gekriegt. Es hilft ja alles nix. Einmal kommt der Tag, da tragen sie mich aus dem Haus mit den Füßen voran. Aber bis dorthin lebe. Da kenne ich nix.
Irgendwie weiterleben. Aus dem Schaffen des Wiener Schriftstellers und Dialektdichters Herbert Pirker. Von den bisher 8 Büchern Pirkers sind 7 in der Edition Atelier erschienen, das vorläufig letzte im Verlag Bibliothek der Provinz. Gesprochen haben Herbert Pirker und der Autor dieser Sendung, Roland Knie.
Was glaubst? Glaubst, dass das letzte Mal schon war? Das letzte Mal im Broder, das letzte Mal am Westbahnhof, die letzten Eiernuckerl mit Gurkensalat, das letzte Mal bei der Anatan, das letzte Mal in der Oper, das letzte Mal ein Hund gestreichelt, das letzte Mal die Uhr aufgezogen, das letzte Mal beim Friseur, das letzte Strafmandat, das letzte Buch gelesen, das letzte neue Paar Schuhe, das letzte Mal im Wald, das letzte Mal ein Vogel zwitschern gehört, der letzte Schnee, die letzten Blühe vom Apfelbaum, das letzte Mal so richtig gelacht, das letzte Bussel. Glaubst du aber nicht auch, dass es gut ist, wenn man das alles nicht weiß? Glaubst du nicht auch, dass man sonst überschnappen tät? Trotzdem, frage dich halt, glaubst du, dass das letzte Mal schon war?